Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch auch ganz herzlich grüßen zu unserem heutigen Gottesdienst, einem Gottesdienst, ja, besonderer Art. Und als ich mich auf diesen Tag vorbereitete, oder genauer gesagt, als ich mich auf die Predigt vorbereitete, kam in mir die Frage auf, ja, was würde ich uns heute besonders wünschen? Und da fiel mir eine Geschichte ein. Und zwar, da war mal ein Prediger, der eine sehr nette Angewohnheit hatte, der also immer vor dem Gottesdienst seine Schäflein da an der Tür begrüßte. Ja, so wie eben das auch unser Andi in gewisser Weise ja auch tut. Und an einem Sonntag war es etwas anders. Da hat er die Begrüßung mit einer Frage verbunden. Die Gemeinde war also relativ klein, sodass da also nicht viel Zeit drauf ging. Er begrüßte also an diesem Sonntag auch wieder jeden, den Kommenden, und stellte ihm die Frage, mit welcher Erwartung kommst du heute in den Gottesdienst? Man kann sich natürlich vorstellen, dass die Reaktionen sehr unterschiedlich waren. Es gab einige, die waren etwas empört. Andere waren leicht irritiert, aber der größte Teil hat dann doch darauf geantwortet. Man kann sich auch vorstellen, dass die Antworten sehr, sehr unterschiedlich waren. Aber eine Antwort ist mir da hängen geblieben. Eine Antwort gefällt mir. Und zwar hatte die betreffende Person gesagt, dass ich aus dem Gottesdienst anders herauskomme, als ich jetzt in den Gottesdienst hineingehe. Natürlich dieses anders herausgehen im positiven Sinne gemeint, selbstverständlich. Ja, dass ich anders aus dem Gottesdienst herausgehe, als ich in den Gottesdienst jetzt hineingehe. Und liebe Geschwister, das wär's doch. Das wäre auch mein Wunsch, dass das Wort Gottes das wirklich auch heute bewirken kann, dass wir alle, oder wenn es auch nur einige sind, dass einige anders aus dem Gottesdienst herausgehen, als sie vorhin hier hineingegangen sind. Sei es, dass sie die eine oder andere neue Erkenntnis gewonnen haben, sei es, dass sie sich vielleicht in einem Punkt anders verhalten müssen, sei es ja, dass sie sogar über die wichtigste Frage im Leben eines Menschen mal intensiver nachdenken müssten. Und was es da sonst noch alles gibt. Also das wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass das auch heute geschehen darf. Und schauen wir mal, wie sich das jetzt so gestaltet. Wir haben ja da an der Wand diesen Leitvers für den heutigen Tag, der auch zugleich Grundlage ist für die heutige Predigt. Und ich möchte diesen Vers noch dahingehend ergänzen, und zwar, ich möchte noch etwas zusätzlich hinzufügen aus Galater 5, aus dem Vers 13, wo es da eben heißt, durch die Liebe diene einer dem anderen, und dann können wir so weiter fortfahren. Durch die Liebe diene einer dem anderen. Und ich denke, steigen wir jetzt mal zunächst in diese heutige Predigt ein. Wer politisch etwas interessiert ist, der kennt vielleicht den Namen des ehemaligen Bundespräsidenten Horst Köhler, der dieses Amt von 2004 bis zu seinem Rücktritt 2010 leitete. Und der in seiner Rücktrittsrede sagte, es war mir eine Ehre, Deutschland zu dienen. Nun gut, wir wissen, dass es noch viele andere Personen gibt, die dienen, Polizisten, Soldaten dienen ebenfalls dem Staat. Aber es geht ja noch weiter, auch in Krankenhäusern, in Seniorenzentren, in Familien, ja, und eben besonders in der Gemeinde spricht man ebenfalls vom Dienen. Also das Wort Dienen, das Wort Dienst ist schon ein geläufiger Begriff in unserer Gesellschaft. Nur die Frage ist, ist Dienen heute eigentlich noch in? Ich meine, die Maxime unserer heutigen Zeit lautet ja doch ein bisschen anders. Nicht hab Spaß und erfüll dir deine Wünsche und mach das, wo du zu Lust hast, und stürze dich von einem Event in das nächste Event und verwirkliche dich selbst und was es da sonst noch alles an Sprüchen in dieser Richtung gibt. Wenn du jetzt aber in die Bibel hineinschaust, dann liest du, egal ob bei Paulus, bei Petrus oder bei Jakobus, dann liest du so sinngemäß, dass du ein Diener Jesu Christi sein sollst. Und das gehört einfach zu deiner Identität als jemand, der Jesus Christus nachfolgt, der an ihn glaubt. Und eigentlich müssten wir ja sagen, ist doch selbstverständlich, wenn schon das Haupt unserer Gemeinde, Jesus Christus, sich als der Diener versteht, ja, wie viel mehr gilt das dann auch für dich, lieber Andi, und wie viel mehr gilt das auch für uns? Ich meine, das, was wir heute durch das Wort Gottes hören, gut, es ist ein bisschen abgestimmt natürlich auf Andi, aber es betrifft uns alle. Es betrifft uns alle. Ich möchte am liebsten so dieser Predigt die Überschrift geben, so nach dem Motto, jeder Christ ein Diener wie Jesu Christi. Das ist unsere Bestimmung. Das ist unsere Bestimmung. Und ich möchte noch einen Schritt weitergehen und sagen, es ist dir letztlich auch von Gott vorgegeben. Es ist dir letztlich auch von Gott vorgegeben. Und wenn du diese Vorgabe und andere Vorgaben Gottes nicht oder nur anteilig berücksichtigst, dann musst du wissen, dass du dir zuallererst selbst schadest. Und dann, was auch noch schlimm ist, eventuell Glaubensgeschwister, die mit dir zusammenleben bzw. zusammenleben müssen. Das musst du also dabei berücksichtigen. Und in der Bibel, das wissen wir als gute Bibelkenner, in der Bibel, ja, spielt das Dienen, spielt der Diener eine ausgesprochen positive Rolle. Eine ausgesprochen positive Rolle. Ja, der Diener, das war im Alten Testament sogar ein Ehrentitel. Denken wir nur an Mose, der ein Diener Jesu Christi, ein Diener Gottes bezeichnet wurde. Und dann hat Jesus Christus ja diesen Begriff, dieses Wort vom Dienen im Neuen Testament wieder aufgenommen. Denken wir nur an Johannes 13. Und da speziell an das Kapitel der Fußwaschung, wo Jesus Christus in seiner eigenen Person deutlich gemacht hat, was es heißt, wirklich, wirklich einem anderen zu dienen. Wirklich, und man muss ja bei Jesus Christus sagen, eigentlich war er sein ganzes Leben war ein Dienen. Erinnern wir uns nur an Matthäus 20, Vers 28, wo Jesus Christus also sagt, ich bin nicht gekommen, dass ich mir dienen lasse, sondern dass ich diene und gebe mein Leben als Lösegeld für viele. Der Leitsatz Jesu Christi im Neuen Testament. Und als ich an Johannes 13 dachte und speziell hier an dieses Kapitel der Fußwaschung, da habe ich mir mal für einen kurzen Moment den Verlauf der Szene so vorgestellt, ein ganz klein bisschen abgewandelt, liebe Geschwister, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Es war ja damals, als die sich da zum Abendessen treffen, war ja kein Diener vorhanden, der ihnen da diese staubigen, die schmutzigen Füße gewaschen hat. Es war ja damals üblich, dass man in offenen Sandalen da durch die Straßen oder auf den Wegen ging und man hatte dann natürlich eben schmutzige, staubige Füße und die guten Sitten erforderten es, dass immer an der Tür da ein Diener war, um den Gästen da die Füße zu waschen. Das war jetzt hier also in keiner Weise der Fall. Und jetzt habe ich mir nur mal vorgestellt, nun betritt ein Jünger nach dem anderen, betritt da diesen Raum und keiner ist bereit, sich die Füße zu waschen, geschweige denn den anderen die Füße zu waschen. Stattdessen schauen sie nur und sie denken dabei, oh nein, ich doch nicht. Das ist doch sicherlich nicht meine Aufgabe, Füße zu waschen. Ich als ein Jünger aus dem Zwölferkreis. Nein, nein, das kommt nicht in Frage. Und stattdessen schauen sie sich alle um, wo Jesus Christus eventuell Platz nehmen könnte und suchen sich da die besten Plätze aus und setzen sich dahin und strecken sich ihre schmutzigen Füße entgegen. Wo damals hat man also mehr gelegen, man hat nicht auf Stühlen gesessen, sondern man hat sich auf Liegen da niedergelassen. Und jetzt kommt Jesus Christus herein und sieht die schmutzigen Füße da seiner Jünger und schaut ihnen in die Augen und setzt sich auch nieder oder lässt sich nieder. Und von den Jüngern bewegt sich keiner, Schweigen, absolutes Schweigen. Und plötzlich steht Jesus Christus auf, legt sein Obergewand ab, nimmt ein Handtuch, eine Schüssel mit Wasser, wie das auch ein Diener tun würde, und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. Peinlich berührt die Jünger. Und als er sich niederkniet und dem ersten Jünger die Füße wäscht, ja, ich habe mir das mal so vorgestellt, vielleicht hat ihnen da vor lauter Reue die Tränen da in den Augen gestanden, dass sie sich gesagt haben, wie konnte ich mich nur so verhalten? Wo war da meine Demut, wo war da meine Liebe, dass ich nicht in der Lage war, meinen Brüdern die Füße zu waschen? Noch nicht einmal meinem Herrn habe ich das Angebot gemacht, diesen Service, noch nicht einmal das. Und Jesus arbeitet sich Fuß um Fuß vor, er wäscht den Petrus, der sträubt sich, Jesus sagt, es muss aber sein. Und als er fertig ist, legt er wieder sein Obergewand an, setzt sich nieder und sagt, meine lieben Jünger, begreift ihr jetzt, was ich euch da getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr. Ja, ihr habt recht, das bin ich in der Tat. Doch habe ich euch soeben die Füße gewaschen. Und damit habe ich euch wirklich ein Beispiel gegeben, dass ihr auch so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Ich glaube, ihr habt mir das vielleicht verziehen, wenn ich diese Fußfassung so ein ganz klein bisschen abgewandelt habe. Aber ich habe mir das halt mal eben so vorgestellt. In der Liebe dienen, liebe Geschwister, das ist sein Auftrag an all diejenigen, die ihm nachfolgen, die ihn wirklich lieben. Nochmal etwas konkreter gesagt, dass du wirklich das dir von Gott anvertraute, sei es das Wort Gottes, sei es deine Zeit, sei es deine Kraft, sei es deine Gaben, sei es deine finanziellen Mittel für andere verwendest. Wir haben uns sehr daran gewöhnt zu sagen, das ist unsere Kraft, das ist unsere Zeit, das sind unsere Gaben, das sind unsere finanziellen Mittel. Liebe Geschwister, wir besitzen nichts. Wir besitzen im Grunde genommen nichts. Es ist uns alles anvertraut. Dass wir dabei nicht zu kurz kommen, das können wir sicherlich bestätigen. Aber es ist uns anvertraut, dass wir es für andere wirklich verwenden. Und ich habe mir da gedacht, liebe Geschwister, wie würde all das, was in einer Ehe, in einer Familie, auch am Arbeitsplatz und vor allen Dingen in der Gemeinde, was da so mit Missgunst, mit Geltungsbedürfnis, mit kleinkarierten Machtspielchen, mit beleidigt sein, mit dem Streben nach Lob, Ehre, Anerkennung, mit dem sich zurückgesetzt fühlen. Wie würde all das zum großen Teil entschärft, wenn dieser schlichte, einfache Satz gilt und in die Tat umgesetzt wird? Ich will ein guter Diener Jesu Christi sein, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Das kann ich mir also wirklich in der Tat gut vorstellen. Und ich möchte noch auf eine Gefahr hinweisen. Auch der Zeitgeist, liebe Geschwister, spricht vom Dienen. Aber bitte Vorsicht, das hört sich denen dann so an. Zitiere mal drei Beispiele. Jesus Christus ist gekommen, um Christen zu lehren, der Welt zu dienen, wie sie dadurch in einen lebenswerten Ort verwandelt werden kann. Das ist für sich alleine genommen zunächst mal nicht falsch. Aber wenn das Entscheidende ist, liebe Geschwister, dann ist es total falsch. Wenn das Entscheidende ist. Oder ein Satz, der ähnlich klingt. Jesus Christus ruft uns zurück zu unserer ersten Verantwortung und uns um die Schöpfung zu kümmern und etwas aus ihr zu machen. Liebe Geschwister, das ist nicht unsere erste Verantwortung. Unsere erste Verantwortung ist etwas ganz anderes, nämlich den Herrn zu loben, zu preisen, nach seinen Geboten und Ordnungen zu leben und die Menschen auf Jesus Christus hinzuweisen. Das ist unsere erste Aufgabe. Und dann noch ein letztes Beispiel. Da heißt es nämlich, Diakonie ist Evangelium und Evangelium ist Diakonie. Natürlich, wenn jemand vom Evangelium ergriffen ist, dann wird er sich auch diakonisch, dienerisch um Menschen kümmern, selbstverständlich. Aber Diakonie ist noch lange nicht Evangelium. Es sind zwei völlig verschiedene Bereiche. Also da ist wirklich Vorsicht geboten, dass wir darauf aufpassen. Jetzt ist natürlich die Frage, wir haben vorhin, ist da schon ein bisschen drauf eingegangen worden. Jetzt ist die Frage, wie kann man wirklich durch die Liebe dienen? Wie kann man wirklich da dem anderen dienen? Und die Bibel, das wissen wir, die gibt uns ja eine Fülle von Beispielen. Ich will nicht näher darauf eingehen, sondern sie nur eben mal ganz kurz nennen. Und zwar, das wissen wir, beten zum Beispiel ist dienen. Nicht, dass du, lieber Andi, zum Beispiel für andere oder mit anderen betest. Dienen zeigt sich auch ganz besonders in der Gastfreundschaft. Dass du nämlich in der Lage bist, dein Herz für andere zu öffnen. Und wir haben es vorhin ja schon etwas angerissen. Nicht, dass du wirklich dein Haus, deine Zeit und deine Kraft und deine finanziellen Mittel, dass du sie mit anderen teilst. Darum geht es, Gastfreundschaft zu zeigen. Dienen sie, zeigt sich natürlich auch im Wort, klar, natürlich. Nicht nur, das haben wir ja bei dem Philippus gesehen, aber eben nicht nur im Wort, nicht nur in der Verkündigung, sondern natürlich auch in seelsorgerlicher Hinsicht. Dass du nämlich aufbauende, ermutigende, tröstende, aber auch ermahnende Worte einem anderen zusprichst. Und natürlich auch, das haben wir vorhin auch schon gehört, dienen durch praktischen Einsatz. Sauer, liebe Geschwister, jetzt kommen wir an einen Punkt. Ich möchte das nämlich jetzt mal, dienen durch den praktischen Einsatz. Da spielt auch noch alles andere mit in hinein, auch das Beten, auch das Glauben und auch dieses Vertrauen. Spielt alles damit. Aber trotzdem, dienen durch praktischen Einsatz. Das wollen wir uns mal heute Morgen an einem faszinierenden Beispiel aus der Bibel anschauen, das wir alle kennen. Und zwar an der Geschichte von den vier Freunden und dem Gelähmten. Ich denke, diese Geschichte ist uns bestens bekannt und dass ich es mir an dieser Stelle ersparen kann, diesen Text jetzt vorzulesen. Aus Markus 2, wer es nachher mal nachlesen möchte. Also diese faszinierende Geschichte von den vier Freunden und diesem Gelebten. Und das ist ja in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche, aber auch eine ungewöhnliche Geschichte. Denn obwohl sie uns ja jetzt bestens bekannt ist, aber dieser Heilungsgeschichte gegenüber den anderen Heilungsgeschichten, die wir so mit Jesus Christus verbinden, fällt ja so ein bisschen aus dem Rahmen. Klar, wir haben es hier mit einem schwerkranke Menschen zu tun, einem Gelähmten, wie uns da berichtet wird. Aber man erfährt ja überhaupt nichts von ihm. Man erfährt überhaupt nichts von ihm. Wir kennen auch seinen Namen nicht. Man ist ja fast geneigt zu sagen, dass er überhaupt nicht weiß, was mit ihm da geschieht. Der ist ja völlig passiv in der Hinsicht, dass der überhaupt keine Äußerungen macht. Du hörst kein Wort von ihm, man merkt noch nicht einmal, dass der etwas will. Aber dafür stehen eben jetzt andere im Mittelpunkt, nämlich diese vier Freunde. Und die wollen wir uns mal wirklich etwas näher anschauen. Nicht dieses, wie soll man das bezeichnen, dieses Krankentransportteam. So kann man es wirklich bezeichnen. Das wollen wir uns wirklich mal anschauen. Ja, die wirklich begeistern, die in einer unglaublich liebevollen Art und Weise sich um ihren Freund da kümmern. Das ist, und ich möchte sagen, wir erfahren etwas über diese vier Freunde, eine an Kreativität, an Einsatzbereitschaft, an Originalität, nicht zu überbietende Leistung. Wir müssen uns das ja mal praktisch vorstellen. Nicht? Da ist Jesus Christus in Kapernaum, da ist in einem Haus ein Treffen mit ihm, die Räume sind rappelvoll, der Vorgarten ist auch voll. Also steigen sie aufs Dach und dann bröselt es. Dreck und Staub fällt herunter und man kann davon ausgehen auf das Haupt mancher Anwesenden. Und so präsentieren sich also diese Freunde da auf dem Dach, waren wahrscheinlich keine Dachdecker. Und das Loch muss ja auch schon ziemlich groß gewesen sein, um diesen Gelähmten liegend auf der Bahre da hinunterzulassen. Schräg oder senkrecht war nicht möglich, aber war schon möglich, dann wäre zwar schon da gewesen, aber nicht. Die müssen schon ein großes Loch da gebuddelt haben. Also es ist schon faszinierend, wenn man das liest. Und stellen Sie sich mal vor, das würde an unserer Immobilie passieren, dass uns einer da im wahrsten Sinne des Wortes aufs Dach steigt. ohne dass das haftungsrechtlich abgesichert wäre. Wir bekommen ja schon die Krise, wenn wir einen Kratzer an unserem Auto haben. Also es ist schon unglaublich, liebe Geschwister, was wir da also wirklich, wirklich lesen. Und ich finde das immer, ja, auf der einen Seite ist es natürlich auch sehr traurig. Nicht, was Ausleger aus dieser Geschichte machen oder womit sich Kommentatoren, Ausleger wirklich auch da befassen. Anstatt wirklich diesen Liebesdienst darin zu sehen, den Glauben, das Vertrauen, was diese vier Freunde wirklich hatten. Aber wie gesagt, wenn du da die Auslegungen zu diesem Text liest, nicht, dann wären die Theologen zu wahren Architekten. Zu wahren Architekten. Nicht, dann befasst man sich mit den Bauwerken am See Genezareth im ersten Jahrhundert, wie die wohl ausgesehen haben könnten. Dann befasst man sich mit den Dachkonstruktionen, mit den Baumaterialien, mit der Statik. Ob das überhaupt möglich war, dass Dächer damaliger Konstruktion solche zusätzlichen Belastungen aushalten konnten. Ob das gefährlich war oder nicht. Keiner weiß es so richtig, aber alle sind Experten. Alle sind Experten. Liebe Geschwister, es war ebenso. Liebe Geschwister, es war ebenso. Und kaum hat man dieses Problem überwunden, da taucht schon das nächste auf. Denn das wissen wir doch auch, liebe Geschwister, Jesus Christus hat doch normalerweise geheilt, wenn Menschen das gesagt haben, wenn Menschen das gewollt haben, wenn Menschen wirklich dieses Vertrauen zu ihm gehabt haben. Nur, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, du hörst ja gar nichts von diesem Gelähmten. Der macht ja überhaupt keine Äußerungen. Nicht stattdessen heißt es, als Jesus Christus ihren Glauben sah, also den der vier Freunde sprach, hatte zu dem Gelähmten und so weiter. Und wir ahnen schon, was theologisch daraus abgeleitet wird und auch abgeleitet wurde, nämlich das Thema des stellvertretenden Glaubens. Es gibt in der Tat wirklich Theologen, die daraus ein Dogma gemacht haben. Aber liebe Geschwister, lassen wir uns da nicht aufs Glatteis führen. Nicht, du hast keine Anhaltspunkte, dass hieraus wirklich ein Dogma zu machen ist. Aber nur mal der Vollständigkeit erwähnt. Und das letzte Problem, was hier noch auftaucht, ist ja folgendes. Es ist doch ganz offensichtlich, was diese vier Freunde wollten. Die wollten nämlich gesunde Beine für ihren Freund. Und jetzt hören sie plötzlich einen Satz, ja, den keiner hören wollte. Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Ich weiß nicht, was der Gelähmte in diesem Moment gedacht hat. Vielleicht hat er gedacht, Jesus Christus, meine Sünden so öffentlich zu thematisieren, finde ich nicht unbedingt gut. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Aber schieben wir jetzt mal so diese Probleme ein wenig beiseite und schauen wir uns mal vielmehr jetzt etwas intensiver diese vier Freunde an. Ja, wie sie wirklich in liebevoller Weise diesen Fall zu Jesus bringen. Das wollen wir uns wirklich mal anschauen. Wie sie da also wirklich sagen, ja, unser Freund, der muss zu Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass sie auch enttäuscht waren, als die Herumstehenden da sahen, die noch nicht mal eine Rettungsgasse gebildet haben, damit sie da durchkommen und den Gelähmten da vor die Füße Jesu legen konnten. Die kamen gar nicht auf diesen Gedanken. Nicht, aber dann haben sie sich gesagt, jetzt hilft kein Resignieren. Jetzt können wir nicht auch warten auf einen günstigen Moment. Wir können auch nicht unserem Freund fragen, ob der das jetzt nun so sieht, ob der das so will oder nicht. Nein, dieser Fall muss jetzt in der Tat zu Jesus. Und wir wissen, weitere Therapien helfen bei dem Kranken auch nicht mehr. Der Fall muss in der Tat wirklich zu Jesus. Und liebe Geschwister, wenn Männer mal was wollen, wirklich Männer, wenn Männer mal was wollen, dann ziehen sie es auch durch. Also steigen sie Jesus aufs Dach. Den weiteren Verlauf kennen wir. Und jetzt, liebe Geschwister, zeigt diese Geschichte etwas Wunderschönes. Du lernst nämlich heute Morgen eine der traumhaftesten Firmen von Jesus Christus kennen. Nämlich die Firma Jesus Transportdienste. Eine Firma, die schon seit 2000 Jahren mit Millionen von Mitarbeitern unterwegs ist. Ein Mitarbeiterpool von bisher nie gekanntem Ausmaß. Und wenn du nachfragst, wenn du im Internet googelst, ob da noch Stellen frei sind, wird dir die Homepage sagen, alle können mitmachen. Alle können mitmachen. Und du bist darüber so erstaunt, dass es eine Firma gibt, nicht wo alle mitmachen können. Und du fragst nach, wirklich alle? Ich bin schon weit über 80 und bin etwas schwach auf den Füßen. Und der Eigentümer sagt, geht auch noch. In meiner Firma kannst du sogar deinen Rollator mitbringen. Und die Nächsten sagen, aber wir sind gerade erst eingeschult worden. Wir können gerade mal die ersten Buchstaben entziffern. Überhaupt kein Problem. Je früher, desto besser und desto eher lernst du meine Methoden kennen. Die Hauptsache ist, dass du schon deine Windeln abgelegt hast. Aber du kannst kommen. Und der Nächste sagt, ich bin nicht klug genug. Macht auch nichts, auch kein Problem. Auch die weniger Gescheiten kann ich gebrauchen. Den werde ich jetzt vielleicht manches besonders offenbaren. Und dann die anderen, auch Professoren und Doktoren, auch die ganz Gescheiten können mitmachen. Und ein anderer sagt, ich bin ein Flüchtling und kann überhaupt kein gutes Deutsch, kann es noch nicht. Macht nichts, wir haben auch Mitarbeiter, die übersetzen können. Haben wir alles in unserem Mitarbeiterpool. Und der Nächsten sagen, ich kann nur Deutsch, macht auch nichts. Alle können mitmachen. Kennst du diese geniale Firma, Jesu Christi, mit einem Top-Manager, Jesus Christus, der alles im Blick hat, der über mehr Daten verfügt als alle Geheimdienste der Welt, der den vollen Überblick hat, der über Ressourcen und Personal ohne Ende verfügt, der mit seiner Firma alles machen kann, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Kennst du diese geniale Firma? Und jetzt, liebe Geschwister, wäre es doch schön, wenn sich viele oder meinetwegen auch nur der eine oder andere unter uns wirklich an Erfahrungen mit dieser Firma erinnert, Jesus Transportdienste. Wirklich an die Mitarbeiter seiner Firma, die Jesus wirklich gebraucht hat, dass sie sich wirklich um dich gekümmert haben. Und dass sie dich ja sozusagen durch die Gegend geschleppt haben, bis du eines Tages wirklich vor den Füßen Jesus Christus lagest und zum Beispiel die Chance bekommen hast, deinen Herrn und Retter zu erkennen und ihn im Glauben anzunehmen. Natürlich gilt es auch für alle anderen Probleme, aber ganz besonders eben für dieses wichtigste Problem im Leben eines Menschen. Und da stehen sie jetzt vielleicht vor dir, in deinem inneren Auge. Da siehst du im Bild gesprochen jetzt diese vier Freunde. Da siehst du sie wirklich, liebe Geschwister. Wie die alle sich um dich gekümmert haben. Und ich weiß es nicht, wer das alles in deinem Leben gewesen ist. Deine Eltern, vielleicht ein Sonntagsschullehrer, vielleicht eine Kindermissionarin, vielleicht ein Kinderfreizeit- oder Jugendfreizeitleiter. Ich weiß es nicht, da mag es viele geben. Ich kenne deine persönliche Jesus-Biografie nicht. Aber du wirst dich sicherlich daran erinnern und geschweige denn an jene Personen, die du überhaupt nie gesehen hast, die aber in aller Stille und Treue ihre Hände gefaltet haben vor dem lebendigen Gott, die du nie gesehen hast. Liebe Geschwister, was wird es einmal ein Staunen geben in der zukünftigen Welt, wenn du diese Menschen da wirklich sehen wirst? Was wird es ein Staunen geben darüber? Und es erzählte mal jemand, wir hatten da als Kinder einen Sonntagsschullehrer, der aus unserer Sicht schon sehr alt war, uralt war. Und wir gar nicht wussten, dass man überhaupt noch leben kann, wenn man schon so alt ist. Aber der hat uns Jesus lieb gemacht. Er war zwar ein bisschen ruppig und das Ganze entsprach auch nicht unbedingt so den modernen und pädagogischen Prinzipien, aber er hat uns Jesus lieb gemacht und dafür danken wir ihm. Und wir freuen uns, wenn wir ihn im Himmel wiedersehen, liebe Geschwister. Und wenn wir nachher im Laufe des Tages auseinandergehen, dass hoffentlich zwei Dinge herauskommen, dass du zum einen danken sagst, wirklich, dass der lebendige Gott auch für dich und deine Probleme seine Firma eingesetzt hat, seine Mitarbeiter eingesetzt hat und dass du danke sagst, zumindest für die, von denen du weißt, wie sehr sie am Jesus-Transportdienst beteiligt waren. Und zum anderen, das ist natürlich sehr ermutigend, dann auch für andere, dass du auch durchaus mal ein Zeugnis geben kannst ein Zeugnis geben kannst, welche Personen da alle an diesem Jesus-Transportdienst für dich und deine Probleme beteiligt waren. Und jetzt liegt es doch auf der Hand, liebe Geschwister, jetzt liegt es doch auf der Hand, dass auch du an dieser Firma beteiligt sein möchtest, dass auch du wirklich Mitarbeiter an dieser universalen, seit 2000 Jahren einzigartig funktionierenden Firma teilnehmen willst. Ist doch klar, liegt doch auf der Hand. So wie du früher oder jetzt immer noch dankbar bist, für die dich mit welchen auch Problemen auch immer wirklich zu Jesus Christus geschleppt und geschleift haben, nicht so kannst du jetzt wirklich Menschen ziehen, damit sie in die Nähe zu Jesus Christus kommen. Und Menschen unter uns, Personen unter uns, die in Firmen beschäftigt sind, die wissen, dass in aller Regel eine Firma von Aufträgen lebt. Und jetzt fragen wir mal, wie laufen solche Aufträge in der Jesusfirma ab? Ein Teil des Auftrags, wir hatten das vorhin schon ein ganz klein bisschen erwähnt, ein Teil des Auftrages läuft so ab, dass das für dich gar nicht sichtbar ist. Das sind nämlich diese starken, diese treuen, diese betenden Hände von Menschen, ja, ich möchte mal sagen, die sich gar nicht mehr bewegen können, die physisch gar nicht mehr in der Lage sind, aus deiner Sicht etwas Entscheidendes zu tun, die aber höchst aktiv sind und vor den lebendigen Gott treten und dort fürbittend diese Namen benennen, die ihnen da auf dem Herzen liegt. Die Menschen. Und natürlich gibt es noch weitere Teilaufträge. Da brauchst du nur in dein eigenes Leben mal zurückschauen, nicht? Da gab es Menschen, die dir als Kind, als Vorschulkind, die dir da die Kinderbibel lieb gemacht haben, als du noch gar keinen Buchstaben entziffern konntest. Dann hast du in der Kinder- oder in der Jugendstunde hast du diese spannenden Geschichten von Noah, Abraham, Mose, Josua, Daniel und so weiter gehört. Jemand anders hat dir vielleicht das Beten beigebracht. Auf einer Teenager-Freizeit hat dir jemand etwas von Jesus Christus und seinem Kreuzesweg erzählt und so weiter und so weiter. Und jetzt darfst du, lieber Andi und wir natürlich alle, jetzt darfst du natürlich in dieser Weise darfst du jetzt wirklich an dieser Jesus-Firma, darfst du also beteiligt sein. Und wenn du aber beteiligt bist, dann geschieht genau das, was uns jetzt die Geschichte sagt, es gibt nämlich Probleme, es gibt Erschwernisse, es gibt Hindernisse. Nicht diese vier erfahren, Jesus Christus ist in Kapernaum, sie haben diese tolle Idee, sie sagen sich, das ist die Chance, dass unser Fall wirklich zu Jesus kommt. Und dann kommen sie an, nicht? Der Raum bis auf den letzten Quadratzentimeter gefüllt, Vorgarten ebenfalls, enge Bebauung, kein Durchkommen zu Jesus Christus, aber wir wollen zu ihm. Was machen wir denn jetzt? Und da ist es ganz, ganz wichtig zu begreifen, ja, als Mitarbeiter in der Firma Jesus Transportdienste gibt es Erschwernisse, gibt es Hindernisse. Und vielleicht hast du das als ein solcher Mitarbeiter in deinem Leben schon erlebt, dass du dich immer wieder bemüht hast, irgendeinen Menschen zu Jesus zu bringen und der dir immer wieder gesagt hat, Mensch, bleib mir doch mit deinem Jesus weg. Dein ganzer christlicher Club, das ist ja so ein irrer Club. Und du weißt ja gar nicht, welche Enttäuschungen ich schon mit Christen erlebt habe. Ja, das gibt es, liebe Geschwister. Aber du musst das wissen. Wenn du Mitarbeiter dieser Firma bist, ist das nicht nur ein Gehen, ein Wandeln auf sonnigen und luftigen Höhen. Nein, es gibt eben Schwernisse, es gibt Hindernisse, es gibt Arbeit. Jetzt mal im Bild gesprochen. Schleife mal diesen Gelähmten dahin. Schleppe ihn mal in den ersten Stock. Buddele mal das Dach auf. Da kommst du ins Schwitzen. Da vergeht Zeit. Da hast du nicht immer gute Laune. Aber du weißt, dass es ein wichtiger Transportdienst ist. Und deswegen gehört diese Schleiferei, diese Schlepperei für Jesus Christus absolut dazu. Absolut dazu. Die vier sagen eben nicht, naja, gut, dann geben wir es auf. Ist uns zu kompliziert, soll eventuell nicht sein, lassen wir die ganze Sache. Nein, sie bleiben dran. Sie sind hartnäckig. Ja, sie sind in einer Form hartnäckig. Und wir wissen, dass es auch eine unangenehme Form von Hartnäckigkeit gibt. So nach dem Motto, Menschen, und quäl doch diesen Menschen nicht so. Ist ja nicht gerade hilfreich, wie du mit dem umgehst. Aber es gibt auch eine gute Form der Hartnäckigkeit. Und diese gute Form der Hartnäckigkeit zeigen gerade diese vier. Und warum ist es eine gute Form der Hartnäckigkeit? Weil sie nämlich von der Liebe motiviert ist. Das ist es, liebe Geschwister. Weil sie von der Liebe motiviert ist. Was für eine Liebe, gepaart mit Vertrauen, zeigen diese vier Leute. Und wir wissen ja aus dem weiteren Verlauf dieser Geschichte, dass Jesus Christus aufgrund ihres Glaubens ja bereit ist, so an dem Gelähmten zu handeln. Ich komme fast zum Schluss. Woran erkennt man einen guten Diener Jesu Christi? Woran erkennt man ihn? Du erkennst ihn aus der Haltung aus Markus 2. Dass du dich nicht durch Erschwernisse, durch Hindernisse, durch Probleme irritieren lässt. Und du erkennst ihn auch daran, wie konsequent, wie resolut er wirklich antwortet, dass er sagt, dieser Fall muss zu Jesus Christus. Da gibt es kein Zögern, im Bild gesprochen, Dach auf und durch. Das ist das Motto eines echten Dieners Jesus Christus. Und bedenke, dabei wirst du ihn, Jesus Christus, immer auf deiner Seite haben. Und jetzt noch zwei abschließende Gedanken. Mit diesem wunderschönen Wort Gottes, mit dieser faszinierenden Geschichte von den vier Freunden und ihrem Gelähmten, möchte ich euch einfach daran erinnern, dass auch wir, die wir an Jesus Christus glauben, Mitarbeiter dieser wunderbaren, dieser genialen Firma von Jesus Christus sind. Natürlich, die Aufträge, die Befehle, die Signale bekommen wir natürlich vom Eigentümer dieser Firma, ganz klar. Nicht der durch seinen Heiligen Geist in uns wirkt und der uns nach seiner Weise einsetzt, entsprechend dem Begabungsprofil, das jeder Einzelne nun hat. Ganz klar. Und von dem, um es mal so ein Wort aus der Internetsprache zu gebrauchen, von dem World Wide Web dieser Firma haben wir ja nur eine begrenzte Ahnung. Deswegen kannst du auch nur, trotzdem sehr, sehr wichtig, deswegen kannst du auch nur ein Teilstück leisten. Aber dieses Teilstück ist eben ganz, ganz wichtig. Sei es, dass es eben nur ein Wort ist, ein Hinweis ist, ein freundlicher Satz ist, dass es eine Geste ist, dass es eine Tat ist. Was aber dazu führt, dass derjenige wirklich dann in die Nähe von Jesus Christus geführt wird. Das ist das Entscheidende. Und der letzte Gedankengang ist der, ja, auch mit dieser ungewöhnlichen Geschichte möchte ich auch unter uns hier, jetzt unter uns, Menschen wirklich ermutigen. Ich kenne ja euch, sie, so im Einzelnen ja nicht, nur ganz wenige. Aber ich möchte auch Menschen unter uns wirklich ermutigen, Mitarbeiter dieser Jesus-Transportfirma zu werden. Das heißt, lass dich zu Jesus Christus bringen. Lass dich zu ihm bringen. Nimm ihn wirklich als deinen Retter und Erlöser an und lass dich dann auch von ihm einstellen in dieser Firma. Und du wirst am Ende deines Dienstes ein Gehalt bekommen, das alle deine Erwartungen bei weitem übersteigt. Und so wünsche ich auch dir, lieber Andy, wünsche ich auch dir von ganzem Herzen, dass du auch weiterhin so ein treuer und mutiger und tatkräftiger Mitarbeiter in dieser Jesus-Transportfirma wirst. Und du musst wissen, du wirst nicht entlassen von ihm. Du wirst von ihm nicht, sowas gibt es da nicht und er kann jeden Einzelnen gebrauchen. Aber das wünsche ich dir so von ganzem Herzen, dass du weiterhin den Dienst in dieser Firma tust. Und vor allen Dingen wünsche ich dir auch von ganzem Herzen, dass dir deine Lili dabei, wie die Bibel es so schön sagt, eine treue Stütze, eine treue Gehilfin ist. Amen.